Wir können es also einfach lassen und diese ideologiegetriebene Praxis im Sinne der Patientin und des Gesundheitssystems beenden.
Ich glaube, also ich habe zig Fragen. Die erste ist eigentlich, war das überhaupt eine typische Population?
Und da geht es nicht ohne Zertifizierung dieser TMZ. Es kann nicht jeder machen, was er will.
Im Moment scheint mir das noch mit relativ hohem bürokratischen Aufwand verbunden zu sein. Das wird sich hoffentlich zukünftig ändern.
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Folge von Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Helink. Ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen. Und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Herr Felix Jansen von der Uniklinik in Bonn.
Hallo.
Karin Rybak, niedergelassene Kardiologin aus Dessau.
Hallo zusammen.
Und last but not least, Javid Hashemi, er ist Assistenzarzt am Virchow-Klinikum der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle 2 Wochen 2 aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Und Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH über die Auswahl und die Einordnung der hier vorgestellten Publikationen, entscheiden aber ausschließlich wir 4. Und dann wollen wir gar nicht lange drum rumreden, sondern direkt in medias res gehen. Und ich würde Javid bitten, uns was über die perkutane Revaskularisation bei ischämischer Herzkrankheit zu erzählen.
Gerne. Vielen Dank, lieber Stefan. Also ich möchte heute die Revive PCIS-2-Studie vorstellen. Also mit ausgeschriebenem Titel ist das die perkutane Revaskularisation bei ischämischer linksventrikulärer Dysfunktion. Eine Arbeit von Pereira und Kollegen vorgestellt auf dem ESC 2022 und simultan im New England Journal publiziert. Die Kolleginnen haben sich mit der ischämischen Herzkrankheit und der Wertigkeit einer üblichen Therapiestrategie auseinandergesetzt. Ziel war es also zu überprüfen, ob hochgradig eingeschränkte linksventrikuläre Pumpfunktion ischämischer Genese Koronarinterventionen zu einem besseren Überleben führen. Was haben sie also gemacht? Kurz umrissen, die Studienpopulation hatte 3 Kerneigenschaften. Eingeschlossen wurden Patientinnen mit einer LVEF von 35% oder kleiner. Sie hatten eine schwere KHK, die interventionell behandelt werden konnte. Und es gab einen Nachweis einer myokardialen Viabilität. Die Interventionsgruppe erhielt Koronarinterventionen zusätzlich zur optimalen medikamentösen Therapie. Verglichen wurde diese Gruppe mit Patientinnen, die nur eine optimale medikamentöse Therapie erhielten. Der Effekt wurde gemessen anhand des kombinierten Endpunktes, bestehend aus Gesamtmortalität und Herzinsuffizienzhospitalisierung. Als relevante sekundäre Endpunkte wurden folgende 2 vorangestellt. Es wurde die Pumpfunktion im Verlauf sowie die Lebensqualität verglichen. 700 Patientinnen wurden eingeschlossen, knapp 350 pro Gruppe. Beobachtet wurden die Patientinnen im Median über 41 Monate, also knapp 3,5 Jahre. Der primäre Endpunkt unterschied sich zwischen den beiden Gruppen nicht. Circa 37% der Patientinnen erlebten ein Ereignis in beiden Gruppen jeweils. Das heißt, entweder eine Herzinsuffizienz-Hospitalisierung oder sie verstarben im Verlauf. Untersucht wurden also auch die Pumpfunktion im Verlauf, die sich allerdings auch nicht relevant nach 6 oder 12 Monaten unterschied zwischen den Gruppen. Die Lebensqualität zeigte Zeichen eines Vorteils der PCI-Gruppe nach 6 und nach 12 Monaten nach Randomisierung. Allerdings war nach 24 Monaten dieses Signal schon nicht mehr zu messen. Nun, was heißt das? Koronarintervention, PCI, scheint trotz Viabilität des Myokards keinen zusätzlichen Vorteil bezüglich Gesamtüberleben oder Herzinsuffizienzhospitalisierung bei Patientinnen mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion und schwerer KHK hervorzubringen, wenn diese medikamentös optimal therapiert sind. Wir können es also einfach lassen und diese ideologiegetriebene Praxis im Sinne der Patientin und des Gesundheitssystems beenden.
Oha, jetzt hast du es uns aber gegeben. Jetzt muss ich aber mal fragen, das ist, ich meine, seit Stitch ist ja die Frage schon mal aufgekommen, ob die perkutane Intervention was bringt. Stitch war natürlich eine Bypass-Operation, die hat ja damals nicht so viel gebracht. Wobei der 10-Jahres-Verlauf, der war ja dann deutlich besser. Da ist für mich jetzt die Frage, ich glaube, also ich habe zig Fragen. Die erste ist eigentlich, war das überhaupt eine typische Population? Ich finde, das müssen wir erstmal diskutieren, weil 70% Raucher ist, glaube ich, jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Dazu BMI mittlere 28. Aber die haben gigantisch viele Patienten in NYHA 1 und 2 eingeschlossen. Also 75% waren NYHA 1 und 2. Das ist ja nicht wirklich Herzinsuffizienz, aber ich glaube, darum ging es nicht, oder?
Nee, genau. Also der Hauptpunkt war, dass eingeschlossen wurden Patienten mit LV-Dysfunktion und man einfach geschaut hat, also die Idee war, Patienten haben eine schwere KHK, sie haben eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, das wird schon irgendwie kausal miteinander zusammenhängen. Und wenn ich die Durchblutung verbessere, gerade bei nachweisviablen Myokards, gehe ich davon aus, dass die Pumpfunktion sich verbessert und damit auch die Prognose der Patienten. Und genau diese Idee, die, glaube ich, viele im Sinn haben, auch wir häufig im Alltag im Sinn haben, die hat sich sozusagen an der Stelle jetzt nicht bestätigen lassen.
Javid, du hast ja gesagt, die hatten alle einen Nachweis eines vitalen Myokards gehabt. Mhm. Was ich mich jetzt gefragt habe während deines Vortrags, wie sah es denn mit Ischämie aus? Wir wollen ja auch nur Koronarstenosen therapieren, die den Ischämie auslösen bei den Patienten. Wie genau haben die das untersucht?
Also Ischämie-Nachweis gab es per se keinen, außer dass es eine Indikation gab, das zu machen. Also mit eingeschränkter Pumpfunktion, das war sozusagen per se die Indikation dazu, also wir sehen eine hochgradig eingeschränkte Funktion, also schauen wir nach der Genese einer Ischämie und bei Nachweis einer schweren KHK und schwere KHK, also Frage ist ja, wie definiert man das? Da gab es diesen, gibt es den BCIS-Score, das ist ein Score, der von 0 bis 12 geht und wertet, wo sind diese Stenosen am Gefäß, je proximaler am Gefäß, desto höher ist die Punktzahl, die dem zugeordnet wird. Und also dieser Score geht von 0 bis 12 und 6 und höher war qualifying für den Einschluss in die Studie. Und sagen, den Effekt, den wollte man natürlich auch schauen, hat man sagen, den Score einmal vorher, vor Intervention berechnet, den Score nach Intervention berechnet und dann geschaut, ob es, wie sich das ausgewirkt hat. Das sind sagen Daten, die noch weiter publiziert werden. Also, ne, wie weitgehend waren denn die Interventionen, dann so als Maßzahl? Aber erstmal angesichts des Interventionalisten.
Javi, darf ich mal fragen, hatten die Patienten eine Vorgeschichte? Ich meine jetzt einen Infarkt oder war da schon irgendeine KHK vorbestehend oder war das so ganz naive sozusagen? Das habe ich jetzt nicht gelesen.
Also eine vorangegangene PCI hatten knapp 20% in beiden Gruppen. Und eine vorangegangene Bypass-Operation, also marginal, 3% in der PCI-Gruppe und 6% in der Pharmakogruppe. Das ist zudem als Ausschlusskriterium hatten die Patienten, wenn die in den letzten, also in den vorangegangenen 4 Wochen einen akuten Myokardinfarkt hatten, dann konnten sie nicht sagen, nicht an der Studie teilnehmen, oder wenn sie in den letzten 72 Stunden entweder eine ventrikuläre Rhythmusstörung hatten oder wegen Herzinsuffizienz hospitalisiert waren und dekompensiert waren.
Also das heißt, die DCMs sind alle raus gewesen. Denn wenn die keinen Ischämie-Nachweis hatten, dann weißt du ja nicht, was ist jetzt der Grund. Ne? Da haben die wahrscheinlich die dann rausgeschmissen.
Also das stimmt. Ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte dran. Ja. Nur weil koexistent eine KHK vorhanden ist und eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, heißt das nicht zwingend, dass die hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion durch die KHK bedingt ist. Auf der anderen Seite bildet das ja trotzdem unsere klinische Praxis wieder.
Klar.
Also wenn ich eine schwere KHK sehe bei einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion, wird selten noch nach anderen Ursachen gesucht, auch in unserem klinischen Alltag.
Ist so, ja.
Ich frage mich aus zwei Gründen, ob das alles Realität abbildet. Der eine ist, es gab ja ein Medical Therapy Committee, das jeweils die Guidelines reviewed hat und dann die Therapie, also die medikamentöse Therapie, optimiert hat. Das heißt, ich frage mich, inwieweit entspricht das unserer Wald- und Wiesenkardiologie, die wir ja in vielen Stellen der Republik machen. Und das heißt, ist das tatsächlich eine echte Reflexion in der Gruppe, die Vergleichsgruppe war, von dem, was passiert? Und das andere, was ich mich gefragt habe, ist, die Studie hat rekrutiert von August 2013 bis März 2020. Da war dann Schluss, Last Patient, Last Visit. Und es waren 40 UK-Centers. Das heißt, die haben pro Jahr ungefähr 100 Patienten in die Studie randomisiert. Und das sind 40 Zentren. Das ist ja nicht so gigantisch viel. Da würde ich jetzt spontan denken, hier in Göttingen haben wir mehr von diesen Patienten, die man da hätte einschließen können.
Absolut, aber ich frage mich, ob du den Leiter des Herzkatheterlabors in Göttingen davon überzeugen kannst, an einer Studie teilzunehmen, der genau den Effekt seines täglich Brots untersucht.
Aber das kann also doch Felix mal kommentieren, finde ich. Hättet ihr mitgemacht?
Klar. Also was mich tatsächlich noch so ein bisschen umtreibt bei dieser Studie, ist, dass wir wirklich, ich hatte es eigentlich gesagt, gar keinen Ischämie-Test haben, weil was wir machen ist, entweder wir sehen eine Stenose angiografisch, die über 90% ist, dann wird die interveniert. Oder wenn wir sonst irgendwas zwischen 50% und 90% haben, dann machen wir in der Regel eine FFR-Testung beispielsweise und können dann sagen, okay, diese Stenose löst eine Ischämie aus, der Patient profitiert davon, wenn wir diese Stenose versorgen. Oder eben nicht, wenn die FFR negativ ist. Und da finde ich, waren in diesem Paper wirklich die Angaben zu schwammig. Wie sahen die Stenosen aus? Wo waren die genau? Wie waren die physiologischen? Es sind keine physiologischen Untersuchungen gemacht worden.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist halt ideologiegetriebene Argumentation, die du da hast. Ja? Das ist ja einfach sagen, eine Beweisumkehr. Im Grunde muss ja erstmal ein Beweis geliefert werden, dass es sinnvoll ist, anhand von FFR eine Intervention zu machen oder anhand anderer, also das, und all diese Daten haben wir ja nicht.
Aber da gibt es doch FAME 2 beispielsweise, wo du siehst, FFR kleiner 0,8, da haben die Patienten weniger Herzinfarkt im Verlauf, weniger Revaskularisierung. Aber ich gebe dir recht, es gibt genug Studien, wo wir bei Patienten mit einer stabilen KHK keinen Benefit sehen, wenn die Patienten interveniert werden. Also.
Und ich möchte sagen, auf das Argument von Stefan sagen, also total richtig, ja, 6,5 Jahre hat diese Studie angedauert bei 700 Patienten. Was allerdings berücksichtigt werden muss, ist, wir sehen keinen Unterschied auch über die Zeit nicht bei der Herzinsuffizienzhospitalisierung oder bei der Mortalität. Und wir müssen sagen, Wald- und Wiesenmedizin mag sein, dass diese Patienten medikamentös besser therapiert sind, als das in unserer Lebensrealität der Stand ist. Auf der anderen Seite sind natürlich die Pharmaka und die Pharmakotherapien über die letzten seitdem ja auch viel besser geworden.
Ja, ja, also. Das stimmt. Also ich habe mich tatsächlich, ich war ja damals in London eine Weile und da wurde ich nach Hause geschickt mit den Worten, ich erinnere mich daran sehr gut, mein Consultant hat mich verabschiedet mit, you're going back to caffing everybody, weil er wusste, ich gehe nach Deutschland. Und in England ist da die Schwelle einfach viel höher, einen Katheter zu machen. Da habe ich mich nicht nur gefragt, wahrscheinlich hat das ja jetzt hier keinen Einfluss gehabt und die waren ja randomisiert, aber das ist mir so in den Kopf gekommen bei UK-Centers. Aber ich glaube, wie auch immer, wir müssen, glaube ich, weitermachen, weil uns die Zeit schon wieder so davon rennt. Nee, spannende Studie, leider negativ, muss man sagen.
Oder neutral. Aber ich glaube euch nicht, dass die so im Alltag umgesetzt werden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ne? Uns gehen so langsam die Argumente allerdings aus, weiter unsere Patienten zu kathetern. Ja? Also.
Ja, du hast recht.
Ich glaube, Felix findet noch ein Argument. Wir kommen zum Thema Telemedizin. Weil wir müssen einfach weitermachen, sonst rast uns wirklich die Zeit so sehr. Und da hat Karin was vorbereitet.
Ja, also ich darf heute mal nicht eine Studie wählen, sondern so ein paar aktuelle Aspekte zur Telemedizin sagen. Ich denke, es wissen ja inzwischen alle, wir haben lange gekämpft, um telemedizinische Verfahren in die Kardiologie einführen zu dürfen. Es gibt eine Menge Veröffentlichungen darüber, positive, negative, randomisierte Studien. Bahnbrechend waren letztlich für das, was wir jetzt dürfen, was in die Regelversorgung eingeführt worden ist, die TIM-HF2-Studie für die externen Geräte und die Interim-Studie für die implantierten Devices. Das hat dazu geführt, dass der GBA gesagt hat, okay, Herzinsuffiziente dürfen jetzt telemedizinisch überwacht werden in einem Setting, wo die Einschlusskriterien relativ straff sind. Das, was jetzt den Inhalt dieser telemedizinischen Kontrolle oder Überwachung unserer HF-Patienten beinhaltet, ist relativ streng gefasst. Das liegt aber an den Einschlusskriterien von TIM-HF. Da war die EF unter 45. Das heißt, wir dürfen jetzt als Kriterium Patienten nehmen, die 40er EFs haben oder die ein Device haben, das heißt CRT, CRTP oder eben ein ICD. Schrittmacher sind leider raus, das ist nicht mehr erlaubt, auch nicht die Ereignisrekorder. Und die Patienten müssen in einer optimalen medikamentösen Therapie zugeführt werden. Wichtig ist noch, möglichst sollten die Patienten in einem Jahr vor Einschluss der Studie zumindest einmal stationär gewesen sein. Das sind die Einschlusskriterien. Man hat also Qualitätskriterien, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit dem GKV-Spitzenverband ausgehandelt hat. Das sind die beiden maßgebenden Einrichtungen. Der GBA hat das beschlossen und die Umsetzung obliegt dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Warum die? Weil leider es so ausgegangen ist, dass die Regelung im Moment nur für den niedergelassenen Bereich gilt oder eben ermächtigte Klinikambulanzen. Man teilt diese telemedizinischen Phasen, Säulen, wie man es nennen mag, in PBAs, also primär behandelnde Ärzte ein und telemedizinische Zentren. Wer darf das machen? PBAs dürfen alle sein, also Hausärzte, Internisten, Kardiologen. Wenn ich als Kardiologe ein TMZ gründen will, dann ist genau das die Voraussetzung, dass ich Kardiologe sein muss und ich muss die Genehmigung zur Device-Kontrolle von Rhythmusimplantaten haben. Interessanterweise ist das so, das muss ich auch dann haben, wenn ich nur externe Devices in meinem TMZ betreuen will, also Waage, Blutdruck, EKG. Das ist ein bisschen so widersprüchlich, aber es ist so im GBA-Beschluss und in den Qualitätssachen definiert. Das TMZ hat 16 Aufgaben. Das ist nicht ohne und das darf man nicht unterschätzen. Das beginnt mit der Indikationsprüfung, mit der ganzen technischen Einrichtung, mit der Dokumentation der Krankengeschichten, der Warnmeldungen, der Alarmbearbeitung und so weiter und so fort. Also das ist ein Riesenberg von Arbeit und das darf man nicht unterschätzen. Der PBA hat es ein bisschen besser, deswegen wird der natürlich auch schlechter vergütet. Der muss eigentlich sich darum kümmern, dass die Leitlinien konforme Therapie ihren Platz hat und er muss die Indikation festlegen. Und es ist eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen TMZ und Primärarzt. Der eine kann nicht ohne den anderen, aber es ist erlaubt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine langjährige Device-Kontrolle schon telemedizinisch durchführe, kann ich durchaus PBA und TMZ in einem sein. Was diese Qualitätsgeschichte der KBV nicht hat, das ist das, was jetzt die DGK mit ihrem Positionspapier der Arbeitsgruppe 33, also Telemonitoring, Stefan, du warst daran auch beteiligt, so wie ich auch, festgelegt hat, weil es gibt bisher noch keine Definitionen, wie man das Ganze denn nun ordnet, wie man für alle den gleichen Standard festlegt und da geht es nicht ohne Zertifizierung dieser TMZ. Es kann nicht jeder machen, was er will. Die Basis von Zertifizierung sind die ISO-Zertifizierungen der Systeme natürlich und auch der ganzen Einheit des TMZs. Und dieses Positionspapier, was die DGK jetzt oder die Arbeitsgruppe gemacht hat, die schaffen das also, dass man eine Strukturqualität definiert, eine Prozessqualität und eine Ergebnisqualität. Das sind die großen Säulen, die man in diesem Positionspapier erarbeitet hat als Vorschlag. Da werden auch zum Beispiel räumliche Anforderungen definiert, Personalanforderungen. Wir wissen alle, dass es mittlerweile Heart-Failure-Nurses gibt, die auch zertifiziert werden sollen. Da gibt es in einigen universitären Einrichtungen von der DGK geförderte Kurse. Das alles ist in diesem Positionspapier definiert. Aktuell gibt es keine Verpflichtung zu dieser Zertifizierung seitens der DGK, aber dass wir uns das natürlich wünschen als Arbeitsgruppe, das ist klar. Aber es sind noch ganz viele Fragen offen und man merkt es erst, wenn man sich damit befasst, ein TMZ zu gründen. Ja, das waren erstmal die wichtigsten Eckpunkte dieses Papiers. Ich glaube, da gibt es viele Fragen dazu. Und auch wir befassen uns natürlich jetzt mit der Gründung eines solchen Zentrums, was wir für die Devices schon lange haben. Aber eben für die externen Devices ist es ja bislang nicht möglich gewesen.
Super, vielen Dank. Friedrich Köhler, mit dem habe ich kürzlich dazu mal gesprochen, der ja die TIM-HF2-Studie geleitet hat, der hat mir gesagt, es gibt jetzt einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass Patienten eben telemedizinisch angebunden werden. Und die Einschlusskriterien hast du ja genannt. Habe ich vorhin gerade beim Mittagessen darüber mit Kollegen gesprochen und die sagten, es wird eigentlich nur zweimal im Jahr die zum Beispiel ECD-Abfrage erstattet. Stimmt das so?
Na, das stimmt nicht ganz. Es werden also 4 ICD-CRT-Abfragen bezahlt, aber es muss einmal im Jahr muss der Patient in der Praxis erscheinen. Das ist der Fallstrick, den man oft übersieht. Wenn man das nicht tut, dann streicht die KV im Moment die restlichen telemedizinischen Kontrollen, wenn man Pech hat. Was ein bisschen unklar ist im Moment, ist die Bezahlung oder Finanzierung der Monitore, also für die Devices. Die sind nirgendwo erwähnt. Waage, Blutdruck, EKG-Gerät, wird finanziert. Das ist alles okay. Aber die Schrittmacher, Device-Firmen kämpfen im Moment noch so ein bisschen um die vernünftige Finanzierung dieser Transmitter. Ne? Das ist, die KV sagt zwar, nee, die sind da in dem Budget drin, aber das deckt die Kosten nicht. Das ist problematisch im Moment.
Also ich glaube, der logistische Aufwand, der ist noch so ein bisschen schwer abzuschätzen, weil ich damals mitgekriegt habe, wie das in Berlin die TIM-HF2-Studie lief. Da war ja rund um die Uhr, war das telemedizinische Zentrum besetzt. Das muss man ja erstmal stemmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt niedergelassen überhaupt stemmbar ist. Oder wie stellst du dir das bei euch vor? Ich meine, ihr wollt das ja machen, ne, ein TMZ.
Also die meisten machen es so, dass man kann sich externe Dienstleister nehmen, die das gut regeln. Und man kann jetzt auch nur Montag bis Freitag das machen, den Rest an einen Externen übergeben oder an Klinik mit Ermächtigung. Da gibt es ja auch zwei Unterschiede. Das eine ist die 24-5 Tage und die 24-7 Tage. Das ist die sogenannte intensivierte Betreuung. Das muss aber der Primärarzt schriftlich mit dem TMZ vereinbaren, dass er den Patienten für so gefährdet hält, dass eine Überwachung 7 Tage die Woche, 24 Stunden erforderlich ist. Das ist auch so ein Fallstrick, den man kennen muss. Ne? Aber es ist schwierig, wenn man das als Praxis stemmen will. Aktuell machen wir das mit den Devices und das ist auch gut gegangen, aber Waage, Blutdruck, EKG ist, denke ich, nochmal ein viel größeres Klientel an Patienten.
Ja, gigantisch. Na gut, da gibt es wirklich extrem viel zu tun, würde ich sagen. Und das ist ja ein Bereich, den wir gerade erst eröffnen. Aber ich fürchte, unsere Zeit ist schon wieder rum. Und wir müssen zum Ende kommen.
Ja, dann darf ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Javid, du hast uns ein kurzes Update noch mal gegeben. Dazu, ob wir Patienten mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion behandeln sollten, interventionell.
Ein Update und dir die Butter vom Brot genommen.
Hast eine schöne Studie vorgestellt aus dem New England Journal, die da publiziert worden ist. Offensichtlich hilft es nicht allen Patienten, da muss man sich die Schnosen sicherlich noch mal etwas genauer anschauen. Aber sehr spannend, vielen Dank. Karin, ich fand deine Zusammenfassung zu den Telemedizinzentren auch total interessant und praxisrelevant, weil ich glaube, viele Patienten werden zukünftig davon profitieren, von der Fernüberwachung sowohl Herzinsuffizienzpatienten als auch Device-Patienten. Im Moment scheint mir das noch mit relativ hohem bürokratischen Aufwand verbunden zu sein. Das wird sich hoffentlich zukünftig ändern und wird sicherlich in Zukunft eine große Rolle spielen. Fand ich total interessant und ich glaube, das ist auch für viele Zuhörer spannend gewesen, da nochmal ein Update zu haben. Insofern ganz vielen Dank für eure Vorträge und damit sind wir fertig mit dieser Folge und das nächste Mal hören wir uns am 2.11. zu Folge 8 des Kardioquartetts. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Das war Kardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.